Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in 3 Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Teil 2: Die Pressekonferenz. Am Vormittag des gleichen Tags traf sich Boots mit seinem Anwalt und Ludwig. Sie wollten die weiteren Schritte nach dem überraschenden Besuch Evas erörtern. Der Anwalt, Dr. Albert Mehringer, war seit einigen Jahren der wichtigste Ratgeber für Boots. Mit seiner Hilfe schaffte er es, die Geschäfte am Rande der Legalität so abzuwickeln, dass er zumindest keine schwerwiegenden Konsequenzen zu befürchten hatte. Das Stundenhonorar des Anwalts war fürstlich, aber das war es Boots wert. Mehringer hatte lichtes graues Haar. Trotz des hohen Stundensatzes trug er immer billige Anzüge im selben Grauton seiner Haare und fuhr einen VW Käfer, ebenfalls in Grau. Kein Mensch wusste, wie und wo er wohnte und ob er überhaupt verheiratet war. Er arbeitete in einer kleinen Kanzlei in der Münchner Innenstadt und war zumindest für Boots immer erreichbar. Die 3 Herren saßen in Boots Büro, tranken Kaffee und rauchten Zigaretten. Boots berichtete von dem morgendlichen Besuch der Reporterin vom Abendblatt. »Was meinst du, Albert?« fragte Boots den Anwalt Mehringer. »Können wir eine Unterlassungsklage beim Abendblatt veranlassen? Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendetwas von dem Unfall, geschweige denn von den Ereignissen von heute Morgen, in der Zeitung steht.« »Schwierig, Gary, schwierig. Der Justiziar des Abendblattes wird argumentieren, dass das Interesse der Öffentlichkeit die privaten Belange überwiegt. Aber warum sollte die Öffentlichkeit Interesse an einem Unfall mit auslaufendem Flüssigstickstoff haben, der 2 Personen betraf?« wandte Ludwig jetzt ein. »Außerdem ist der Tod meines Sohnes doch sehr wohl ein privates Ereignis.« »Schon richtig, Herr Dr. Hochberger«, antwortete Mehringer gelassen. »Nur hat die Reporterin unseren Gary mit einer möglichen Gefährdung der Belegschaft oder gar der benachbarten Bevölkerung konfrontiert. Zu kurz nach dem Krieg kommen da schnell Ängste vor, irgendwelchen Gasbomben oder explodierenden Giftgastanks hoch. Wenn das in dieser Form geschrieben wird, dann dominiert leider eindeutig das öffentliche Interesse mit dem Recht auf Berichterstattung.« Mehringer zündete sich eine weitere Zigarette an und trank seine Tasse leer. »Hast du denn der Reporterin gesagt, durch was der Unfall zustande kam?« fragte er Boots. »Nicht im Detail. Nein, das habe ich nicht. Ich habe sie rausgeworfen und mit der Polizei gedroht«, antwortete Boots. Der Gedanke an den Vorgang machte ihn erneut wütend. »Ja, wie würdest du dich denn verhalten, Albert, wenn dich in aller Herrgottsfrüh eine Journalistin und ein Fotograf buchstäblich überfallen und mit Gewäsch konfrontieren? Heuchel zunächst Mitleid und greift mich dann frontal an. Vor 1945 wäre so etwas gar nicht denkbar gewesen. Ruhig bleiben, Gary«, sagte Mehringer beschwichtigend. »Du brauchst dich mir gegenüber nicht zu rechtfertigen. Ich bin dein Freund und Anwalt. Mir geht es darum, für dich jetzt das Beste rauszuholen.« »Tut mir leid«, sagte Boots kleinlaut. »Also, lassen wir die Emotionen mal beiseite«, fuhr Mehringer fort. »Meiner Meinung nach bleiben uns 3 realistische Optionen. Die erste Möglichkeit ist, gar nicht zu reagieren. Die zweite Option ist, mit der Dame und ihren Vorgesetzten jetzt sofort, also vor etwaiger Veröffentlichung, zu sprechen. Und die dritte Option ist, eine Informationsoffensive zu starten und dem Abendblatt somit das Heft des Handelns aus der Hand zu nehmen.« »Könnt ihr das bitte weiter erörtern?«, fragte Ludwig. Mehringer griff sich die Kaffeekanne, schenkte sich nach, gab 3 Löffel Zucker in die Tasse und rührte geruhsam mit dem Löffel um. Dann nahm er einen Schluck, zog an seiner Zigarette und drückte diese anschließend sorgfältig im Aschenbecher aus, bis er endlich antwortete. »Werter Herr Hochberger, das lässt sich einfach und rasch beantworten. Option 1 heißt, dass sich in Anbetracht der spärlichen Information ein nur dünnes Geschichtchen konstruieren lässt. Das Abendblatt wird sich vorwerfen lassen müssen, schlecht recherchiert zu haben. Der Vorwurf besteht, dass man mit einer reißerischen Geschichte das Sommerloch füllen möchte. Vorteil ist, dass die Redaktionsleiter die potenzielle Blamage selbst erkennen und das Ganze gar nicht erst drucken. Nachteil ist, dass sie das doch reißerisch aufmachen und im schlimmsten Fall alle anderen gelangweilten Sommerjournalisten auf die Geschichte aufmerksam machen. Die Schlagzeilen am nächsten Tag in mehreren Blättern wären dann etwa so wie: Tödlicher Unfall im Chemiewerk. Was verschweigt Unternehmer Boots? Das hört sich nach einer eher schlechten Option an. Zu hohes Risiko, sagte Boots. Ist auch meine Meinung, Gary. Die nächste Möglichkeit halte ich für besser. Du greifst jetzt zum Hörer, rufst bei der Dame an und verhinderst so mit all deinem Charme eine Veröffentlichung. Erzähl ihr was von Schock und Trauer aufgrund des Verlustes. Biete ihr ein gemeinsames Abendessen an, um ihr den genauen Unfallvorgang zu schildern. Appelliere an ihr Mitgefühl. Das potenzielle Risiko wäre allerdings, dass die Dame nicht glaubt und erst recht denken wird, dass du etwas zu verbergen hast. Boots machte ein leicht angewidertes Gesicht. Naja, attraktiv ist sie ja. Aber so ein Geheule einer Frau gegenüber, muss das wirklich sein? Kann das nicht einer von euch beiden übernehmen? Ludwig blickte Boots erstaunt an. Mehringer blieb sachlich. Jemanden vorzuschicken würde ich nicht empfehlen. Das erwähnte potenzielle Risiko wird nur so weiter steigen. Und Option 3, fragte Boots, wäre meiner Meinung nach am sinnvollsten, antwortete Mehringer. Wir rufen die Journalie zusammen und schildern den wahren Sachverhalt. Vor der gesamten Presse konfrontieren wir das Abendblatt mit einer schlechten Recherche. Wir bezichtigen die Abendblatt-Redaktion der Panikmache, dem Schüren von Angst und dem geplanten Angriff auf einen geschätzten Unternehmer der Stadt. Gleichzeitig demonstrieren wir den familiären Zusammenhalt. So tragisch der Unfall war, aber der Auftritt von dir, Gerry, zusammen mit deiner Tochter und Ihnen, werter Herr Hochberger, würde jeglichen unterschwelligen vorhandenen Vertuschungsverdacht hinwegfegen. Die Öffentlichkeit liebt nichts mehr als Familien, die in Zeiten der Not und der Trauer zusammenstehen. Boots dachte angestrengt nach. Was meinst du? Fragte er schließlich Ludwig. Bin mir nicht ganz sicher, Gerald, antwortete Ludwig. Vor allem weiß ich nicht, ob wir Katrin einen öffentlichen Auftritt zumuten sollten. Sie hat sich meiner Meinung nach immer noch nicht gefangen. Sie ist meine Tochter. Sie schafft das. Wir planen für Mittwochvormittag die Pressekonferenz, erwiderte Boots. Die richtige Entscheidung, Gerry, sagte Mehringer. Ludwig lehnte sich zurück, starrte auf die Decke und atmete tief durch. Dann beugte er sich wieder vor, klatschte sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel und stand auf. Gut, wenn du meinst, Gerald, deine Entscheidung, sagte er trocken. Ich muss mich verabschieden, die Arbeit wartet auf mich. Er reichte Boots und Mehringer die Hand und verließ das Büro, um in sein Labor zu eilen. Mehringer blickte ihm etwas verdutzt hinterher. Mach dir keine Sorgen, Albert, meinte Boots, nachdem Ludwig den Raum verlassen hatte. Ludwig ist viel zu ehrgeizig, um das zu vermasseln. Er wird den perfekten, trauernden Vater geben. Und Katrin? Katrin, die kenne ich. Die hat bisher immer das gemacht, was ich von ihr verlangt habe. Boots lächelte erleichtert und begleitete Mehringer zum Ausgang. Vielen Dank für deine Hilfe, Albert. Es ist gut, einen erfahrenen Anwalt wie dich an seiner Seite zu wissen. Mehringer lächelte schmallippig, setzte seinen Hut auf und reichte Boots die Hand. Bis dann, Gerry. Mach's gut. Am gleichen Abend erschien in der Spätausgabe des Abendblatts wie erwartet ein Bericht über die Ereignisse auf dem Firmengelände in Pullach. Die Schlagzeile lautete: Tragischer Unfall in Chemiefabrik. Unternehmer Boots trauert um seinen Enkel. Darunter war das Bild eines missmutig blickenden Boots. Der kurze Text war spekulativ mit diskreten Andeutungen über ein zweites Opfer und den fraglichen Austritt einer lebensgefährlichen, bisher nicht bekannten Chemikalie. Der gesamte folgende Tag bedeutete vor allem für Frau Krebs reichlich Arbeit. Sie musste alle Redaktionen sämtlicher Print- und Hörfunkmedien über die Pressekonferenz am Mittwoch informieren und die Pressemappen vorbereiten. Am Dienstagabend versammelten sich Katrin, Ludwig und Mehringer in der Villa vom Boots, um kurz das Vorgehen für den morgigen Tag abzustimmen. Der Text der Presseerklärung wurde durchgegangen. Die Rollen wurden verteilt. Boots sollte das Geschehen dirigieren. Er schien zwischenzeitlich fast gefallen, an dem bevorstehenden Ereignis zu finden. Einige Stunden später, im Klinikum rechts der Isar, auf der chirurgischen Station, öffnete Bernhard die Augen. Es war etwa 5 Uhr morgens. Draußen begann es zu dämmern. Bernhard setzte sich langsam in seinem Krankenbett auf. Verwirrt blickte er auf die Verbände an Händen und Unterarme. Er entfernte den Verband, warf die Mullbinden und Kompressen auf den Boden und rieb sich beide Unterarme, die noch stark gerötet waren. Schuld, Schuld, ich bin schuld. Verrat, Verrat, faselte er vor sich hin. Dann erhob er sich leise. Die anderen Patienten im Zimmer schliefen tief und fest. Er ging zum Waschbecken, drehte den Hahn auf und trank gierig Wasser aus der Leitung. Anschließend verließ er barfuß und nur mit einem Patientenhemd bekleidet die Station. Immer wieder murmelte er etwas von Verrat und Schuld, wurde jedoch von niemandem bemerkt. Als er durch die Eingangshalle marschierte und auf die Ismaninger Straße ging, hielt ihn keiner auf. Der Pförtner saß nicht auf seinem Platz. Der Frühdienst sollte erst in einer Stunde eintreffen. Halbnackt und mit blankem Hinterteil ging er weiter das Isar-Hochufer hinab zum Fluss. Er setzte sich auf das Kiesbett und flüsterte Verrat, Schuld, Verrat, bis er einigte. Um etwa 9 Uhr wurde Bernhard durch das Bellen eines Hundes geweckt. Er stand auf, rieb sich die nur mehr leichtgradig geröteten Hautstellen an den Armen und lief die Isar weiter flussaufwärts. An einem Spaziergänger, vermutlich der Hundehalter, ging er regungslos mit starrem Blick vorbei. Außer einem Kopfschütteln oder Kichern bezüglich seiner spärlichen Bekleidung erntete er auch von weiteren Passanten keinerlei Reaktion. So marschierte er kontinuierlich mit gleichmäßigem Tempo barfuß über den Kies. In gut 2 Stunden sollte er auf der anderen Isarseite des Hochufers wieder hochgehen. Sein Ziel war ein ihm vertrautes Firmengelände in Pullach. Pünktlich um 11 Uhr begann am Mittwoch, dem 11. August 1954, die einberufene Pressekonferenz. Um ausreichend Platz für die eingeladenen Journalisten zu haben, fand die Konferenz in der kurzfristig umgeräumten Kantine statt. Der Raum war voll, trotz der für August vergleichsweise niedrigen Temperaturen war die Luft stickig. Nahezu jeder rauchte. Dichte Schwaden füllten den Raum. Eva nahm mit Reinhard einen Platz in einer der hinteren Reihen ein. Nur Thomas, der Fotograf, wurde vorgeschickt. 3 Männer vom Werkschutz mussten ihren Platz an der Pforte verlassen, um für Ordnung in der Werkskantine zu sorgen. Sie hielten den Weg frei, als Boots gemeinsam mit Katrin, Ludwig und Mehringer erschien und an einem Tisch auf der Kopfseite des Raums Platz nahm. Sobald die 4 saßen, war ein wirres Klicken der Auslöser von Kameras zu vernehmen. Ein Blitzlichtgewitter prasselte auf sie ein. »Werte Vertreter der Presse«, begann Mehringer, »ich darf Sie zur Pressekonferenz begrüßen und freue mich über Ihre rege Teilnahme. Mein Name ist Dr. Mehringer, Rechtsberater der Firma Boots. Neben mir sitzt Herr Gerald Boots, Inhaber der Firma, Frau Katrin Hochberger, die Tochter von Herrn Boots, sowie außen Herr Dr. Hochberger, Leiter der Entwicklungsabteilung der Firma und Schwiegersohn von Herrn Direktor Boots. Ich darf nun das Wort an Herrn Direktor Boots übergeben.«
»Das kann nicht sein. Das gibt es nicht«, dachte sich Eva in der letzten Reihe. Sie starrte nur mehr auf Ludwig. »Ist das tatsächlich Ludwig? Mein Ludwig? Der Vater von Herbert?«
Boots begann eine Erklärung vorzulesen. Mit den ersten Worten prasselte erneut ein Blitzlichtgewitter auf ihn ein. »Sehr verehrte Vertreter der Presse, Sie alle haben wahrscheinlich Notiz von dem Artikel im Münchner Abendblatt genommen. Wir, die Familie Boots-Hochberger, können Inhalt und Form des Beitrags nicht akzeptieren. Es bedarf daher einer Klarstellung des Sachverhalts.« Einige der Journalisten wandten sich Eva und Reinhard zu. Reinhard erwiderte freundlich lächelnd deren Blicke. Eva nahm von dem ganzen Geschehen um sie herum nichts mehr wahr. Sie starrte nur mehr auf Ludwig. In ihrem Kopf arbeitete es. Sie erinnerte sich an ihr letztes Treffen vor ihrer Flucht im November 1938, dem Tag der Reichskristallnacht. Sie dachte an ihre Fahrt im Bus Richtung Schweiz, an ihre Verzweiflung, als er nicht wie vereinbart zur Abfahrt erschien. Sie dachte an die Küsse, die Berührungen, sein Lachen, an ihre gemeinsamen Pläne. Am Nachmittag des 6. August, also letzten Freitag, fuhr Boots fort, kollidierte ein Wagen, auf dem ein 15 Liter fassender Spezialbehälter mit Flüssigstickstoff stand, auf der Einfahrt zum Hauptgebäude dieser Anlage mit einem Kinderwagen. In diesem Kinderwagen lag unglücklicherweise mein Enkel Paul Hochberger. Der Unfall führte zum tragischen Tod meines Enkels 10 Tage nach dessen Geburt. Boots machte jetzt bewusst eine Pause. Er blickte betrübt und rieb sich mit seinem rechten Zeigefinger am rechten Augenwinkel, als ob er sich eine Träne auswischen würde. Es folgte das Klick, 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 der Auslöser der Kameras und das bekannte Blitzlichtgewitter. Boots registrierte dies und wiederholte die gleiche Geste auf der linken Seite, was zur selben Reaktion der Fotografen führte. Was für Idioten, dachte er sich und setzte seine Rede fort. Katrin blieb weiter regungslos. Ludwig schien sich sichtlich unwohl zu fühlen. Einer meiner Angestellten versuchte, das Kind noch heldenhaft zu retten, wurde dabei jedoch selbst schwer verletzt. Glücklicherweise besteht für ihn keine Gefahr mehr. Er kann demnächst aus dem Krankenhaus entlassen werden. Wie Sie sehen, handelte es sich folglich um einen überaus bedauernswerten Unfall, basierend auf einer Kette von Zufällen. In keiner Weise ist jedoch die Öffentlichkeit betroffen, geschweige denn gefährdet. Die Andeutungen in dem Bericht des Abendblatts sind abstrus, haltlos und falsch. Wir als trauernde Familie bitten Sie daher, uns in dieser schwierigen Phase nicht mehr mit aberwitzigen Vorwürfen zu konfrontieren, sondern unsere Privatsphäre als Großvater, Mutter und Vater zu respektieren. Somit bin ich mit meiner Verlautbarung am Ende. Sollte Ihrerseits weiterhin Klärungsbedarf bestehen, so dürfen Sie jetzt Ihre Fragen stellen. Die Moderation übernimmt Herr Dr. Mehringer. Boots nahm die Hand von Katrin in seine Pranke und tätschelte sie tröstend. Wieder wurden Bilder gemacht. Jeder Fotograf wollte jetzt ein Bild der in Trauer vereinten Familie. Können Sie uns erklären, was Flüssigstickstoff ist und wie gefährlich diese Substanz genau ist? Fragte einer der Reporter in den vorderen Reihen, nachdem er von Mehringer aufgerufen wurde. Diese Frage kann Ihnen Herr Dr. Ludwig Hochberger sicherlich am besten beantworten, sagte Mehringer und blickte hinüber auf Ludwig. Das Wort Ludwig entriss Eva aus ihrer Gedankenwelt. Sie war jetzt vollständig, mit all ihren Sinnen auf ihn fixiert. Nun, Flüssigstickstoff ist nicht mehr als gekühlte Luft, begann Ludwig. Er ist es, seine Stimme. Er ist es, zu 100%. Ich muss raus, ich kriege keine Luft mehr, ich muss raus. Eva stand abrupt auf und schwankte durch die Sitzreihe. Stühle wurden mit lautem Quietschen verrutscht. Entschuldigung, ich muss bitte durch. Können Sie mich bitte rauslassen? Sagte Eva zu der ihr den Weg blockierenden Reporterkollegen. Jeder im Saal wurde jetzt auf das Geschehen aufmerksam. Eva eilte im Laufschritt zum Ausgang. Boots blickte ihr triumphierend hinterher. Ludwig nahm ebenfalls die attraktive Dame mit den auffällig schwarzen Locken wahr. Er blickte verdutzt mit offenem Mund auf das Geschehen im hinteren Teil des Raums. Das Aussehen, die Stimme, das kann doch gar nicht wahr sein. Ist das Eva? Sie lebt hier in München? Wie Sie sehen, scheint die Reporterin des Abendblatts die Konfrontation mit der Wahrheit nicht sonderlich zu schätzen, rief Boots spöttisch in den Raum. Im gleichen Moment stand Ludwig auf, um Eva zu folgen. Bitte entschuldigt mich, sagte er zu Katrin und Boots. Das wird mir jetzt doch etwas zu viel. Er eilte ebenfalls zum Ausgang, gefolgt von inzwischen bekannten Klick, 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 Klick der Fotografen. Katrin blieb weiterhin regungslos sitzen. Boots registrierte die aufkommende Verwirrung nach Ludwigs Abgang. Sie müssen Verständnis haben. Er hat gerade erst seinen Sohn verloren, rief er mit seiner dröhnenden Stimme in den Raum und tätschelte gleichzeitig wieder Katrins Hand. Gibt es weitere Fragen Ihrerseits? Ludwig rannte aus der Kantine raus. Er blickte sich verzweifelt nach Eva um. Sie war verschwunden. Er lief um die Ecke. Auch hier war sie nicht. Schließlich hörte er hinter dem Haus Würgegeräusche. Er ging in Richtung der Geräuschquelle und sah Eva, wie sie sich an der Rückwand des Kantinenbaus abstützte. Sie stand weit vornübergebeugt, ihm den Rücken zugewandt und musste sich schwallartig übergeben. »Eva?« fragte Ludwig leise. »Bist du es?« Eva drehte sich langsam um. Mit einem Taschentuch wischte sie sich den Mund ab. Sie blickte ihm mit bleichem Haar und sichtlich geschwächt an. Er sah ihr in die Augen und wusste sofort, dass sie es war. Tiefblaue Augen, das Gesicht oval mit etwas zu langer Nase und umrahmt von dunklen, schulterlangen Locken. Das gleiche Gesicht, in das er sich als junger Mann verliebt hatte. Das Gesicht, das ihn während des Krieges in seinen schlimmsten Zeit als Illusion am Leben erhalten hatte und nach dem er sich so viele lange Jahre sehnte. Es war Eva, seine Eva. Jetzt stand sie vor ihm und lächelte ihn etwas beschämt an. Ludwig, sagte sie leise. Mir war plötzlich übel, es tut mir leid wegen. Sie zeigte auf die Pfütze und die Spritze an der Hauswand. Als Ludwig erneut ihre Stimme hörte, bekam er schlagartig feuchte Augen. Er bewegte sich langsam auf sie zu. Eva steckte ihr Taschentuch weg, blickte betreten auf den Boden und ging ebenfalls zwei Schritte Ludwig entgegen. Beide wussten sie nicht, wie sie sich am besten begrüßen sollten. Irgendwie einigten sie sich auf eine etwas unbeholfen wirkende Umarmung. Aus der zunächst eher missglückten Annäherung entwickelte sich instinktiv eine innigere Umarmung. Beide seufzten und bekamen schlagartig eine Gänsehaut am ganzen Körper. »Meine Eva«, flüsterte Ludwig mit tränenerstickter Stimme. »Mein Gott, wie habe ich dich vermisst!« »Ludwig, ich...« Eva kamen ebenfalls die Tränen. »Ist gut, Eva, du brauchst jetzt nicht reden.« Sie hielten sich weiter eng umschlungen und genossen den zeitlosen Moment tiefer Zuneigung. Evas Tränen flossen auf Ludwigs Jackenkragen, Ludwigs Gesicht versank in Evas Locken. Nur wenige Augenblicke später drang aus dem Kantinenbau ein wildes Durcheinander von Geräuschen. Eva und Ludwig hörten beide laute Rufe und das Geräusch umgeworfener Möbelstücke. Im Raum schien es zu einem Tumult gekommen zu sein, der plötzlich von einem spitzen Schrei übertönt wurde. Die beiden ließen etwas voneinander ab und blickten sich in die Augen. »Eva, ich glaube ich«, begann Ludwig. »Ist gut, Ludwig. Geh wieder rein und kümmere dich um deine Familie«, sagte sie. »Ich muss mich unbedingt mit dir treffen«, sagte er mit einem befreit wirkenden Lächeln.
Heute Abend um 7 Uhr an der Isar bei der Reichenbachbrücke. Du weißt schon wo. Ja, Ludwig, bis dann. Ich werde dort sein und nun geh. Ludwig lief los. Eva blieb stehen und wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie war glücklich, sehr glücklich. Seit langer, langer Zeit wieder glücklich. Zeitgleich zu Ludwig und Evas Begegnung tapste Bernhard an der verlassenen Pforte vorbei in Richtung Kantineneingang. Einer der Reporter wollte gerade eine weitere Frage an Brot stellen, als er von Bernhard unterbrochen wurde. »Schuld, Schuld, wo ist Ludwig? Es tut mir so leid, wo ist Ludwig?« murmelte Bernhard. Er ging zielstrebig in Richtung des Tisches mit Boots und Katrin. »Wo ist Ludwig? Es tut mir so leid«, rief er weiter, als sich zwei der Wachmänner ihm in den Weg stellten. Bernhard blieb kurz stehen. Er schubste einen der Wachmänner unvermittelt und mit voller Wucht auf den Boden. Den zweiten Wachmann griff er am Arm. Bernhard setzte seine beträchtliche Körpermasse ein und schleuderte ihn mit einer Drehbewegung ähnlich eines Hammerwerfers in die Reihen der sitzenden Reporter. Einer der Reporter wurde durch die Wucht des auf ihn landenden Wachmanns mit dem Kopf auf den Tisch gedrückt. Er brach sich dabei die Nase und eine Blutfontäne ergoss sich auf den Tisch. Einen weiteren Journalisten wurde durch den Aufprall einer Stuhllehne so unglücklich in die Flanke gedrückt, dass er sich mehrere Rippen brach und vor Schmerz schrie. Alle im Raum Anwesenden standen vor Schreck auf. Stühle und Tische kippten um. Ein Fotograf positionierte sich vor Bernhard, um ein möglichst gutes Bild zu bekommen. »Wo ist Ludwig?« rief Bernhard und schubste den Fotografen samt Kamera weg. Hierbei schlug er die Kamera dem Fotografen so ins Gesicht, dass dieser zwei Zähne verlor. Erneut spritzte Blut, als dieser wie ein Boxer beim Knockout zu Boden ging. Einige Reporter wichen angewidert zurück, andere machten wie wild, klick, 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 Bilder des randalierenden, halbnackten Bernhards. Jetzt schafften es die Wachmänner, Bernhard von hinten an den Armen festzuhalten, um ihn somit zumindest zu hindern, weiter auf Boots und Katrin zuzugehen. Mehringer hatte zwischenzeitlich unter seinem Tisch Schutz gesucht. »Ludwig«, rief Bernhard weiter, »Katrin, wo ist Ludwig? Es tut mir doch so leid.« Die seit Tagen stumme Katrin ließ in diesem Moment einen schrillen Schrei aus. Alle blickten nun auf sie. »Mörder«, schrie sie und zeigte mit ausgestrecktem Arm auf Bernhard. »Du gottverdammter Mörder!« Es folgte ein kurzer Moment der vollständigen Stille, bis erneut die Fotografen ihre Arbeit verrichteten. Ihr Motiv war jetzt Katrin. Bernhard begann nun wie ein kleines Kind zu weinen. Er wurde von den Wachmännern zu Boden gedrückt. In diesem Moment kam Ludwig zurück in den Raum. Er signalisierte den Wachmännern, Bernhard loszulassen und half ihm hoch. Dann zog er sein Jackett aus, legte es Bernhard um die Schulter, um somit zumindest sein entblößtes Hinterteil zu bedecken. »Ludwig«, sagte Bernhard, dem weiter in Tränen die dicken Backen hinunterkullerten. »Es tut mir so leid, Ludwig. Ich wollte dir doch nur sagen, dass es mir leid tut.« »Ist gut, Bernhard, wir reden später darüber«, sagte Ludwig und führte ihn aus dem Raum heraus. Bootsmine war wie versteinert. Katrin zeigte immer noch mit dem Finger in Bernhards Richtung. Die Blutungen der verletzten Reporter wurden mit Hilfe von Taschentüchern notdürftig versorgt. Umgeworfene Stühle wurden wieder aufgestellt. Mehringer kroch unter den Tisch hervor, stand auf und flüsterte zu Boots. »Wir sollten rasch verschwinden, Gary.« Boots nickte wortlos. Er zog Katrins ausgestreckten Arm zurück, griff sie an der Hand und verließ mit ihr und Mehringer im Schlepptau das Geschehen. Anders als beim Einmarsch war der Abgang nicht vom Klicken der Kameras begleitet. Die Presse hatte genügend Bilder gemacht.